Es gibt einen Gottesdienst, der läuft 24 Stunden am Tag. Der läuft 7 Tage in der Woche. Und der läuft alle Monate durch. Dieser Gottesdienst findet augenblicklich statt. Und schon in Jahren. Wenn wir Gottesdienst feiern, ist es im Grunde genommen so, dass die Offenbarung beschreibt uns das, dass dort ein Gottesdienst stattfindet, der ununterbrochen läuft. Dieser Gottesdienst hat ein Thema und das ist der dreieinige Gott. Dieser Gottesdienst ist davon geprägt, dass der dreieinige Gott, der mächtige Gott, sowohl absolute Liebe ist, als auch der uneingeschränkte Herrscher. Nicht nur dieses Planeten, sondern was soll ich sagen, des Universums oder noch mehr. Ich meine, wir sind Menschen, wir haben nur bedingt Einblick. Wir sind unglaublich klein, Gott ist unendlich groß. Wenn wir so unsere Lieder hier singen, wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist das Bestmögliche, was wir tun können, dass wir irgendwie uns mit einklinken in diesen Gottesdienst. Und weil Gott gnädig ist, ist genau das, was auch geschieht und was er auch empfängt und was er auch so wertet. Gerade haben wir viele Lieder gesungen, die vom Thron Gottes geredet haben. Und wir haben uns in gewissem Sinne damit angeschlossen an diesen Gottesdienst. Und es ist für Gott wertvoll, es ist kostbar, obwohl auf unserer Seite viel Schwäche ist. Ja, viel Unzulänglichkeit, manche Gedanken, die abschweifen, manche Gedanken, die nicht passen zum heiligen Gott und so weiter und so weiter. Aber durch Jesus sind wir ja gerecht gesprochen, sind wir ja geheiligt, sind wir erwünscht und das kommt an. Wir dürfen Gottes Herz berühren, wenn wir unsere Lieder singen und ich bin davon überzeugt, dass wir das gerade eben getan haben. Wir wollen Jesus feiern. Da hat Matthias Krebs vor 2 Wochen, glaube ich, drüber gepredigt. Und das ist etwas, was Gott uns als Ältesten, als Gemeindeleitung aufs Herz gelegt hat. Wir wollen Jesus feiern. Das ist in jedem Gottesdienst so und ich möchte mal so sagen, an sich wäre es gut, wenn das in jedem unserer Treffen so ist. Wenn du sagst feiern, naja, dann nimm das Wort anbeten, nimm das Wort ehren, nimm das Wort wertschätzen. Wir wollen Jesus feiern, wir wollen ihn in den Mittelpunkt stellen. Und wenn wir das tun, ist das sehr, sehr gut. Es ist das Gesündeste, was wir tun können, denn Jesus ist in der Mitte. Ob Menschen das wollen oder nicht, er ist in der Mitte. Mein Ausgangstext heute, den finden wir in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 5 und 6. Da heißt es, einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Wenn wir Jesus feiern, dann gibt es eigentlich so viel zu feiern, dass ich gar nicht weiß, ob wir das jemals schaffen. Und zwar alleine wegen den Eigenschaften von Jesus, wegen seinem Wesen, wegen seiner Art, wegen seiner Persönlichkeit. 2 Aspekte, die uns die Offenbarung nennt, sind, er ist der Löwe und er ist das Lamm. Das möchte ich heute so in den Mittelpunkt stellen. Jesus ist Löwe und Jesus ist Lamm. Also er ist natürlich kein Löwe, er ist wie ein Löwe. Er ist auch nicht ein Lamm, er ist wie ein Lamm. Denn Jesus ist der Sohn Gottes, er ist Teil der Dreieinigkeit, er war immer schon. Und er kam auf diese Erde und er fuhr wieder in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Und er ist Gott, Jesus. Das größte Geschenk, was Gott einem Menschen machen kann, ist Jesus zu erkennen. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, ich habe Jesus erkannt, dann bist du überreich. Und wenn das irgendwie im Bewusstsein auch ganz oben ist, dann gibt es auch Momente der größten Glückseligkeit, des Glückes, der Freude, der Begeisterung. Jesus, der Löwe und das Lamm. Dieser Text hier, den hat Johannes geschrieben, der Apostel Johannes, der Jesus unglaublich nah war, als Jesus hier auf Erden war. Das heißt von ihm, er lag an seiner Brust, also immer wieder unglaubliche Nähe. Er gehörte zu den Dreien, die ganz nah bei Jesus waren. Und Johannes geht es, ja, gut oder schlecht, schwer zu beurteilen. Als er diesen Text empfängt, ist er zumindest im Gefängnis oder zumindest in Gefangenschaft. Es ist interessant, dass eigentlich die ganzen Texte, die wir haben im Neuen Testament, die ganze Zeit beschreiben, wie eine Kirche, wie die Gemeinde Jesu in Verfolgung lebt. Auch dieser Text. Johannes ist auf Patmos, einer Insel, gibt es ja heute noch. Kann man wahrscheinlich Urlaub machen, weiß nicht. Auf griechischen Inseln kann man, glaube ich, gut Urlaub machen. Er ist in Gefangenschaft. Und vielleicht hat er manchmal die Frage gehabt, wie kann das eigentlich sein? Ich gehöre zu Jesus. Jesus ist der Auferstandene. Er hat den Tod überwunden, er hat den Teufel überwunden, er hat die Sünde überwunden. Er ist der Herr der ganzen Welt. Vielleicht hat er sich manchmal die Frage gestellt, warum bin ich dann eigentlich in Gefangenschaft? Jesus müsste nur so machen und ich wäre frei. Aber das ist etwas, was die Christen damals irgendwie vielleicht leichter hingekriegt haben. Denn das Böse, das immer noch gewisse Räume bekommt, von dem Allmächtigen zu wirken, hat auch damals gewirkt, wirkt auch heute noch, wenn Gott es zulässt. Und Gott lässt etwas zu, bis Jesus wiederkommt. Und so ist Johannes also auf der Insel. Und ich weiß nicht, ob er manchmal Gedanken hatte, oh, ich bin so voll mit Jesus, ich habe so viel mit ihm erlebt, ich würde gern Gemeinden gründen, ich würde gern Leiter ermutigen, ja, ich würde gern evangelisieren und... Ja, er ist in Gefangenschaft auf Patmos, auf einer Insel. Und ich glaube, manchmal ist es so, das tröstet vielleicht nicht jeden Schmerz, den wir haben, aber manchmal ist es so, dass es wirklich gut ist zu sagen, okay, Herr, du weißt es besser. Du weißt es besser. Ich bin klein, du bist groß. Ich bin nicht blöd, aber sagen wir mal im Vergleich zu dir, also du bist schlau. Ich nicht ganz so. Das weiß man ja alles nicht, aber hätten wir die Offenbarung, das Buch der Offenbarung, 22 unglaubliche Kapitel, hätten wir die, wenn er nicht auf der Insel gewesen wäre, weiß man nicht. Aber auch in dieser Zeit, wo Johannes eingeschränkt ist zu wirken, wirkt Gott mächtig an ihm und tut etwas an ihm und gibt ihm etwas, was seit Tausenden von Jahren, etwas mehr als 2000 Jahren, Menschen segnet wie kaum etwas anderes, nämlich das, was er dort empfangen hat. Die Offenbarung. Die Offenbarung. Die Offenbarung ist übrigens nicht in erster Linie ein Buch, das uns irgendwie chronologisch, also genaue Zeitabfolge über die Endzeit gibt. Das ist ein Missverständnis. Natürlich gibt es Aussagen über die Zukunft da. Sehr schöne, wunderbare Aussagen. Aber das ist nicht das Hauptanliegen, weil die Offenbarung heißt nicht Offenbarung, weil sie die Zukunft offenbart, sondern es ist die Offenbarung, weil sie Jesus offenbart. So fängt die Offenbarung an. Es ist die Enthüllung Jesu. Es ist die Offenbarung von Jesus. Lies mal Vers 1, Kapitel 1, dann kannst du das nachlesen. Jesus wird offenbart. In vielen Facetten wird er offenbart und in unserem Text hier wird gesagt, er hat den Sieg errungen. So, wenn wir Jesus feiern, es gibt so viele Gründe, ihn zu feiern, aber eine Sache, die wir dann auf jeden Fall feiern, ist, dass er der Sieger ist. Und das ist ein Grund zu feiern, oder? Wenn man mal überlegt, wann feiert man? Ja, zum Beispiel, wenn man den ersten Preis gewonnen hat, oder? Und dann gibt es Leute, die freuen sich da mit. Ja, wenn bei den Olympischen Spielen... Ich sag mal, ein Deutscher oder wenn du jetzt von einer anderen Nation bist, dann nimm Pole oder Ukrainer oder Albaner oder whatever. Dann freut man sich mit. Ja? Man freut sich so sehr mit, dass wir sagen, wir haben die Goldmedaille gewonnen. Ja, ich meine, wir eigentlich nicht. Der eine, der sich so sehr angeschränkt hat, hat die gewonnen. Aber wir haben die Goldmedaille. 1954. Der Krieg war noch nicht lange vorbei. Deutschland war gedemütigt. kein großes Selbstvertrauen. Schwierige Zeit, ganz schwierige Zeit. 1954 wird Deutschland Fußball-Weltmeister. Und ganz Deutschland hat gesagt, wir haben gewonnen. Und es hat etwas beeinflusst. Es hat gut getan nach diesen schwierigen Jahren. Man feiert das. Wir als Christen haben allen Grund zu feiern. Wir feiern nicht irgendwie so ein temporäres, so ein zeitliches, vergängliches Ereignis wie eine Fußball-Weltmeisterschaft oder ein Olympiasieg. Wir feiern Jesus, der Nummer eins ist, der den Sieg errungen hat. Und er sagt, wir dürfen mit ihm feiern. Weil Jesus sagt, ich habe das errungen, aber ich habe es ja nicht errungen irgendwie in erster Linie, damit ich geehrt werde. Das ist absolut richtig, aber er hat das ja aus einem viel größeren, wichtigeren Grund errungen. Und dieser Grund sitzt hier heute und steht hier heute. Und dieser Grund ist, seit 2000 Jahren geht das um die Erde und gibt es so viele Menschen, die Jesus erkennen durften und die mit ihm den Sieg errungen haben. Wir haben mit Christus den Sieg. Naja, errungen haben wir ihn eigentlich nicht, aber wir sind eingereiht mit ihm. Wir sind in der Siegerschar, obwohl wir das gar nicht gemacht haben. Das ist fantastisch. Wir haben Teufel, Tod und Sünde überwunden durch Christus. Also das ist Grund zu feiern ohne Ende. Ich meine, alleine wenn wir mal darüber nachdenken, dass wir irgendwann sterben. Also ich will jetzt keinen erschrecken, aber ist eine Tatsache. Ist so. Dann gehen wir, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir wissen, dass sein Blut uns frei gemacht hat von unserer Sünde, von unserer Schuld, dann wissen wir, dass wir in den Himmel gehen, dass der Tod uns gar nichts mehr kann. Ja, wir werden sterben, aber wir werden dann im Himmel sein. Geheilt, glücklich, zufrieden, in Liebe, miteinander verbunden, mit einer herrlichen Zukunftsperspektive, wunderbare Wohnung und so weiter und so weiter und so weiter. Die Schrift gibt uns ja Vorstellungsmaterial dazu. Und das dürfen wir heute glauben. Ja, sterben, weiß man nicht, wie es geht. Vielleicht so, dann cool, gar nicht viel gespürt. Oder ein schwieriger Sterbeprozess. Aber danach wissen wir als Christen, wir haben mit Christus gewonnen. Wir gehen in den Himmel. Nummer eins ist Christus. Jesus feiern ist mir ein Herzensanliegen, nicht nur, wenn ich hier im Gottesdienst bin. Jesus anbeten und ehren, ihm den zentralen Platz meines Lebens zu geben, die Mitte, die Priorität, das mache ich nicht immer, weil ich noch auf dem Weg bin, weil ich noch lernen muss. Aber es ist mein Ziel. Und ich freue mich, wenn es in meinem Herzen so ist, dass nichts anderes Nummer eins ist in meinem Leben. Wie ist es bei dir heute? Ich möchte mal so reinfragen. Wie ist es bei dir? Ist Jesus Nummer eins in deinem Leben? Was ist Nummer eins in deinem Leben? Nummer eins. Maria, ist das okay, wenn ich sage, du bist Nummer zwei? Nummer eins, Jesus. Der Löwe und das Lamm. Johannes in Gefangenschaft auf der Insel Patmos. Wie er gewohnt ist, betet er. Und an diesem besonderen Tag öffnet Gott ihm etwas, was vor ihm nie ein Mensch so gesehen hat. Und Gott sagt auch, schreibt es auf, weil Gott wollte, dass man das lesen kann. Und wenn man das liest, ich finde es immer wieder traurig, wenn mir Menschen sagen, ach, die Offenbarung, das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, das stimmt, das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Aber das heißt ja für viele so, oh, das lese ich gar nicht, da verstehe ich ja nichts. Und dann kriege ich ja noch Angst vor den ganzen Horrorstories da drin. Ich kann das nachvollziehen, aber ich möchte dich bitten, diesen Gedanken irgendwie mal zu beerdigen. Die Offenbarung ist ein kostbares Buch im Neuen Testament. Es ist ein Geschenk an jeden Menschen und besonders an Christen. Es ist ein Geschenk. Und mach's doch so, wie Luther mal gesagt hat. Wenn du das liest, das gilt für die ganze Bibel, aber vielleicht besonders für die Offenbarung, wenn du das liest, dann kommt da was, du sagst, oh, das verstehe ich überhaupt nicht. Hat Luther gesagt, dann zieh deinen Hut. Ja, also früher hat man Hüte getragen und einen Hut ziehen heißt Respekt. Ja, ein respektvoller Gruß an diese Bibelstelle. Ich verstehe dich zwar nicht, aber ich respektiere dich. Und wenn wir uns nochmal wiedersehen, dann verstehe ich vielleicht mehr. Okay? Also so kann man Bibel lesen. Dass man einfach liest und sagt, boah, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht, dann liest doch weiter. Und ich bin mir sicher, weil ich das selber so erlebe, wenn du irgendwann nochmal an der Stelle vorbeikommst, dann, jetzt habe ich es. So geht Bibel lesen. Jetzt habe ich es. Aber lass dir doch nicht irgendwie einreden oder rauben, dass du die Offenbarung nicht liest. Es ist so kostbar. Die Offenbarung ist so kostbar, sie ist so wertvoll. Sie hilft uns, Jesus zu erkennen. Und ich bin davon überzeugt, dass niemand in diesem Raum bis jetzt Jesus komplett erkannt hat. Niemand. Jesus ist mehr, als was du bisher von Jesus gesehen hast. Was du bisher im Herzen empfangen hast, als Erkenntnis. Jesus ist mehr. Wie kannst du mehr von ihm erkennen? Ja, liest die Bibel. Ja. Das ist ja oft bei uns so das 11. Gebot und vielleicht löst es jetzt gerade schon wieder sowas, ein schlechtes Gewissen aus. Na, darum geht es nicht. Ich möchte, dass wir hungrig sind, durstig sind. Weil wenn wir das lesen und wenn wir Gott bitten und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, ob wir das nun explizit beten oder einfach von Herzen das so ist, dann werden wir mehr erkennen. Johannes, was Johannes hier erlebt mit der ganzen Offenbarung oder jetzt mal alleine mit Kapitel 5, ist eigentlich so etwas wie ein Panoramablick. Ein Panoramablick, ja. Es gibt ja heutzutage Smartphones, da kannst du ein Panoramabild machen. Ja. Panoramabild ist sehr cool, weil das ist noch viel cooler als Weitwinkel. Ja, mit einem Weitwinkel kannst du so ein bisschen mehr als mit einem normalen Objektiv machen, aber Panoramabild ist noch cooler. Ja, mit einem Panoramabild kannst du so ein Bild machen. Ja, du kannst sogar einen Kreis machen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber mit einem Panorama, meinem Handy, könnte ich jetzt ein Bild machen. Das fängt da an und das nimmt den ganzen Saal. Und da hast du so ein breites Bild. Ja. Was Johannes hier empfängt, ich sage jetzt mal Kapitel 5, ist ein Panoramabild vom Thronsaal Gottes. Wow, was für ein Geschenk. Ein Panoramabild vom Thronsaal Gottes. Was ist der Thronsaal Gottes? Nun, den Thronsaal Gottes, den gibt es schon immer. Und den wird es immer geben. Thronsaal Gottes ist quasi die Mitte. Wenn ich jetzt sage, die Mitte des Universums, ist es wahrscheinlich wieder zu klein gedacht, weil wissen wir ja gar nicht. Vielleicht gibt es ja Millionen Universen oder so. Ich meine, wir Menschen, wir finden ja gar nicht das Ende, obwohl wir es suchen. Mit unseren Fernrohren und so. Der Thronsaal Gottes ist die Mitte. Weil da Gott ist. Der Ewige. Der Thronsaal Gottes. Und Johannes bekommt einen Einblick in den Thronsaal Gottes. Und vielleicht, wenn ihr euch jetzt traut, wenn ihr nicht Angst habt und so, ich tue euch nichts, vielleicht könnt ihr mal die Augen zumachen. Und dann mal den Thronsaal Gottes. Ich will so ein paar Elemente beschreiben aus Kapitel 5, was im Thronsaal Gottes ist. Im Thronsaal Gottes ist der, der auf dem Thron sitzt. Okay, der auf dem Thron sitzt. Ich sage mal, das ist Gott der Vater. Der auf dem Thron sitzt, Gott der Vater. Der hat laut Kapitel 5 eine Buchrolle in der Hand. Von innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Johannes sieht einen mächtigen Engel, ein weiteres Element im Thronsaal Gottes, ein mächtiger Engel. Er sieht 4 lebendige Wesen. Ist jetzt mal egal mit unserer Neugierde, wer oder was ist das oder so. 4 lebendige Wesen. Er sieht 24 Älteste. Er sieht neben dem mächtigen Engel eine unzählbare Schar von Engeln. Also nicht einfach 1000 mal 1000 mehr. Mehr als das. Mehr, einfach immer mehr, unzählbar. Er sieht sogar dann alle Geschöpfe, die im Himmel sind, die auf der Erde sind und die im Totenreich sind. Und dann sieht er diese Buchrolle und er weiß, dass diese Buchrolle unglaublich wichtig ist, entscheidend ist, aber sie ist versiegelt. Und Johannes sieht diese Buchrolle in der Hand des Allmächtigen und er sieht, sie ist versiegelt, aber es ist unglaublich wichtig, dass es geöffnet wird. Ich glaube, es ist die Geschichte der Menschheit, die Buchrolle. Und es geht auch darum, wie die Geschichte der Menschheit zu Ende geht und wie sie richtig gedeutet wird und verstanden wird. Ich glaube, das ist alles, was diese Buchrolle sagen will. Und Johannes mit diesem Panoramablick in dem Thronsaal Gottes merkt, es ist unglaublich wichtig, dass diese Buchrolle geöffnet wird. Und Johannes ist so betroffen davon, dass Johannes weint. Ich glaube, dass es wirklich so war, damals auf Patmos. Er weint, er ist betroffen davon. Darf denn keiner das öffnen? Darf denn keiner die Geschichte deuten und darf denn keiner diese Geschichte, die auch furchtbar ist auf Erden, zu einem Ende bringen, zu einem guten Ende? Darf das keiner? Wer ist würdig? Wer darf das? Wer hat das Recht dazu? Und jetzt kommt das letzte Element aus laut Offenbarung 5 im Thronsaal Gottes. Einer von den 24 Ältesten beugt sich zu Johannes und sagt, Johannes, du brauchst nicht weinen. Hier ist die Lösung. Der sieht Jesus, das Lamm. Und im Himmel wird gesagt, das Lamm ist würdig. Das Lamm darf das. Das Lamm tut das. Das Lamm öffnet das Buch. Das Lamm deutet die Geschichte der Menschheit. Und das Lamm wird die Geschichte der Menschheit zu seinem Ende führen, in seinem Sinne. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm. Das Lamm darf das. Wow. Die Geschichte von uns allen persönlich, von unserem Land, von dem ganzen Globus wird ein Ende haben und es steht schon fest. Der Sieger ist das Lamm. Der Sieger ist das Lamm. Was ist das denn? Der Sieger ist das Lamm. Was ist das denn? Das hilflose Lamm. Geschlachtet. So sieht Johannes das auch. Ein Lamm wie geschlachtet. Was das sagt, ist, dass die Liebe siegt. Die Liebe siegt. Die Barmherzigkeit siegt. Die Gnade siegt. Aha. Wow, das ist aber anders als das, was in der Welt passiert, oder? Wie ist es in der Welt? Ja, irgendwie sieht es doch so aus, als wenn die Diktatoren siegen, oder? Als wenn die Gewalt siegt, oder? Nein, am Ende nicht. Am Ende nicht. Alle Diktatoren, alle, die mit Gewalt etwas erobern, müssen es mit Gewalt auch irgendwie versuchen zusammenzuhalten. Und alle haben immer wieder verloren. Alle haben verloren. Hitler hat verloren, Stalin hat verloren, alle haben sie verloren. Idi Amin hat verloren, alle haben verloren. Für eine Zeit haben sie gewütet in ihrem Hass, mit ihrer Gewalt. Aber am Ende siegt die Liebe, die Barmherzigkeit, die Gnade, das Lamm, Jesus. Wer ist würdig? Wer darf das? Der sein Leben hingegeben hat. Jesus, das Lamm. Und Jesus, das Lamm, ist gleichzeitig der Löwe aus dem Stamme Juda. Ich habe das schon mal gesagt, ich habe das einmal erlebt in einem Zoo, dass ein Löwe brüllte. Das ging mir durch Mark und Bein. Seitdem verstehe ich das ein bisschen besser. Der Löwe ist der, der regiert. Wir sagen, er ist der König der Tiere, oder? Ja, zumindest so in Afrika, so, oder wo er lebt, Asien, gibt es auch Löwen? Weiß ich gar nicht. Sagen wir Afrika, in der Savanne. So, wer ist der Feind des Löwen? Ja, der hat keinen Feind. Also uns Menschen, klar. Aber von den Tieren her, wenn er nicht total blöde ist und sich von einem Elefanten zertrampeln lässt, hat er keinen Feind. Er frisst, wen er fressen will, und niemand frisst ihn. Er ist der Herrscher, der König. Und das ist ein Bild für Jesus. Und natürlich ist es so, dass es nicht immer so gesehen wird. Besonders als Jesus am Kreuz war, war das wirklich sowas von unsichtbar und unverständlich und unglaublich, dass das nun der Sieger sein soll. Und doch war er es. Im Glauben wissen wir das. Er ist der Sieger. Er hat am Kreuz, in der erbärmlichsten Form, in der ein Mensch sich befinden kann, wie ein Verbrecher mit der Todesstrafe belegt, bespuckt, verlästert, nackt, blutend, voller Schmerz, gesagt, es ist vollbracht. Ein Siegesruf war das. Den hat damals keiner verstanden. Und auch heute ist es so, dass es nicht so einfach zu verstehen ist, dass der Gekreuzigte der Sieger ist. Aber im Glauben verstehen wir das. Im Glauben verstehen wir das. Die Liebe siegt. Die Barmherzigkeit siegt. Nicht die Gewalt. Nicht die Brutalität. So ist unser Gott. Und es ist so wichtig, dass wir Jesus feiern und dass wir Jesus erkennen. Und zwar das Lamm Gottes, und den Löwen aus dem Stamme Juda. Was für ein Trost für Johannes. Übrigens ist die Offenbarung ein Trostbuch für alle, die unter Verfolgung leiden und die in schwerer Not sind. Nochmal, lies die Offenbarung. Wenn es dir schlecht geht, lies die Offenbarung. Wenn du dich fragst, wie lange noch und wie kann ich das aushalten, lies die Offenbarung, weil die Offenbarung sagt, ja, es gibt schwere Zeiten, aber sie bleiben nicht für immer. Es gibt ein Happy End. Keine Erfindung von Hollywood, das ist Bibel, das ist Jesus, das ist Offenbarung. Lies Kapitel 21, lies Kapitel 22, das ist Happy End und das ist Realität, auf die wir zugehen, sofern wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Das ist alles Entscheidende. Wie stehst du zu Jesus? Das ist das alles Entscheidende. Und Johannes, der da in Gefangenschaft ist, bekommt diese Vision, diese Offenbarung, diese Enthüllung von Jesus und es tröstet ihn massiv, weil er weiß, Nero, oder ich weiß nicht, wer war zu seiner Zeit, Domitian, Diokletian, da gab es ja so einen römischen Kaiser nach dem anderen und die haben die Christen verfolgt. Auf brutale Art und Weise. Das war die Zeit, in der Johannes lebte. Und er kriegt die Offenbarung und das wird ihn so getröstet haben. Er weiß, dieser böse Kaiser ist nicht das Ende. Es ist nicht so, dass es jetzt immer so bleibt. Und wenn er tot ist, der nächste böse Kaiser kommt. Nein, 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 nein. Der Löwe aus dem Stamme Juda, der mächtig brüllt, der herrscht und regiert, er bestimmt das Ende. Ohne Frage. Für ihn war das keine Frage mehr. Vielleicht rettet Jesus ihn noch aus der Gefangenschaft, vielleicht auch nicht. Aber Jesus ist der Sieger. Amen. Jesus ist der Sieger. Kannst du das heute glauben? Kannst du das glauben für deine Not, die du hast? Bist du heute hier und hast eine Not? Eine Krankheit? Ein Schmerz? Ein Verlust? Ein Mangel, eine Befürchtung. Ich glaube, Jesus möchte dir da heute begegnen. Jesus möchte dir da heute begegnen. Jesus ist in keinster Weise eingeschüchtert vom Bösen. Er ist in keinster Weise irgendwie unfähig. Jesus kann. Und er ist heute hier. Wir haben schon Anteil an seinem Gottesdienst. Wir haben ihn geehrt, wir haben gesungen, so gut wir konnten. Es hat ihn berührt. Glaube ich, bin ich von überzeugt. Er hat uns dafür geschaffen, dass wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind. Epheserbrief. Dafür sind wir geschaffen. Gott sucht solche, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Gott ist ein Belohner für die, die ihn suchen. Das ist ja das Unglaubliche. Wir schwache Menschen, die so viel falsch gemacht haben, sind zu seinem Bilde geschaffen und das war seine ganze Sehnsucht. Der Thronsaal Gottes. Jesus, Löwe und Lamm. Fantastisch, die Geschichte der Menschheit, so Geschichtsschreibung wird ja immer von Menschen geschrieben und es wird übrigens auch immer gedeutet und es wird umgedeutet und es wird revidiert und es werden Fotos, da werden Menschen wegradiert, weil die sollten da nicht mehr sein und so weiter. Das ist menschliche Geschichtsschreibung. So, ich will das jetzt nicht zu schlecht machen, menschliche Geschichtsschreibung ist gut, ist wichtig, ist ein wichtiger Forschungsbereich, hilft. In weiten Teilen ist es gut. Es gibt aber eine Geschichtsschreibung Gottes. Gott schreibt Geschichte. Und Gott schreibt die Geschichte dieses Planeten von Anfang bis Ende. Und wenn wir hier lesen, der Löwe aus dem Stamm Juda, und wenn wir lesen, der Spross aus dem Wurzelstock Davids, dann merken wir, ah, okay, der Johannes, der ist nicht so geschichtslos. Wisst ihr, manche Christen sind geschichtslos. Geschichtslos meint, ja, okay, so manche aufstrebenden Bewegungen, die meinen so, mit uns fängt jetzt das Reich Gottes an. So, wir sind jetzt die beste Kirche der Welt oder so, bei uns so. Nein, 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 nein. Das ist alles Blödsinn. Wir sind Teil der Geschichte. Unsere Gemeinde ist Teil einer Geschichte. Teil eines Gemeindebundes und so weiter. Es ist immer alles in Geschichte und das ist wichtig. Dein Leben ist Teil einer Geschichte. Du bist Kind deiner Eltern, da gab es Vorfahren und so weiter. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und Johannes sagt das. Der Löwe, Jesus, der wie ein Löwe ist, ist aus dem Stamm Juda. Was ist Juda? Juda war der vierte Sohn von, Bibelkunde? Abraham, Isaak, Jakob. Ne? Jakob, ich will es jetzt auch nicht falsch sagen. Von Jakob, oder? Ist das richtig? Ja, von Jakob. Und Jakob, der hat... Als er starb, kurz bevor er starb, hat er seine 12 Söhne gesegnet. Und schaut mal, das war der Segen. Juda, obwohl er der vierte war, interessant, er war nicht der Erstgeborene. Irgendwie. Manches ist so, oh, müssen wir wirklich drüber nachdenken, komisch, ne? Und er segnet ihn. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. So, da sehe ich so richtig den Löwen, oder? Auf dem Nacken der Feinde, auf dem Nacken des Teufels, so. Jesus, seine Hand auf dem Nacken des Feindes. Haha. Teufel, du hast gedacht, du hast es geschafft. Ha. Das Kreuz war deine größte Niederlage. Okay? Auf dem Nacken deiner Feinde. Juda ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe. Wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Mach es lieber nicht. Es ist ein Löwe. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen und ihm werden die Völker gehorsam sein. Das ist eine Prophetie auf Jesus. Das ist Jesus. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist Gott schreibt die Geschichte. Jakob hat unter Inspiration des Heiligen Geistes diesen Segen gesprochen. Und aus welcher biologischen Linie ist Jesus? Jesus, der Jude. Er ist aus dem Stamme Juda. Wow, wie ist Gott? Da sehe ich immer wieder, boah, wie klein bin ich, wie klein ist mein Gehirn, mein Verstand. Danke, was ich schon verstehen durfte, Herr, aber wie klein, wow, wie hast du denn das wieder gemacht? Ist ja unglaublich. Da ist der Jakob, der war ja auch nicht nur heilig, das wissen wir. Aber kommt dann irgendwie so der Segen Gottes und er spricht den Segen über die 12 und er spricht das über Juda. Und das erfüllt sich in Jesus. Wow! Juda. Und ist das nicht eine wunderbare Beschreibung von Jesus? Wunderbare Beschreibung von Jesus. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Mit Beute beladen, was ist denn das? Naja, Reinhard Bonke nannte das mal Hölle plündern. Das ist die Beute. Die Menschen betrogen, belogen, verführt vom Teufel. Adam und Eva, da fing es an. Erst belogen und betrogen und bestohlen, dann beschämt und bloßgestellt, gefüllt mit lauter schlechten Dingen. Aber Jesus, der Plan lief schon. Gottes Plan lief schon. Ja, Gottes Plan lief schon, der Errettung, der lief schon. Als die Dreieinigkeit sagte, lasst uns Menschen machen, war es ja nicht so, oh, aus Versehen, Mist, jetzt ist das Böse da, keine Chance mehr, wir haben alles verloren, so ein Blödsinn. Wir verstehen das nicht alles, aber was ich verstehe ist, Gott war nie nervös auf seinem Thron. Er war nie nervös, er hat einen Plan der Erlösung von Anfang an gehabt und der Plan der Erlösung läuft und läuft und läuft. Und Jesus kam, um Beute zu machen, um die ganzen Menschen, die belogen und betrogen und beschämt und bloßgestellt vom Teufel, ja, so ist es, ja. Sünde ist ja so, dass sie im ersten Moment oft attraktiv ist, oder? Sonst würde sie gar nicht funktionieren. Würde ja keiner sündigen, wenn da sofort steht, das wird dein Leben ruinieren. Oh, nee, das will ich ja nicht. Ja. Aber so im ersten Moment attraktiv, ja, und dann richtig drauf. So ist der Teufel. So ist der Teufel. Sünde ist ätzend. Sünde ist zerstörerisch. Deswegen warnt uns die Schrift vor der Sünde. Gott das nicht will. Aber wenn wir dann doch gesündigt haben, und das ist die Wahrheit, wir alle haben gesündigt, wir alle sind noch unterwegs, wir alle lernen noch, dann ist da Jesus, der uns rettet, der Beute macht, der sagt, glaubst du an mich? Ich bin das Opfer für dich? Glaubst du das? Ja, das glaube ich. Kontakt mit Gott. Heilung, Wiederherstellung, Würde. Teufel ist so fies, ja. Der lockt mit Sünde, das sieht erstmal toll aus und hinterher fühlst du dich so beschämt und so bloßgestellt. Du denkst, das darf keiner erfahren. Und du wirst isoliert durch die Sünde, ja. Du denkst, ich bin der Einzige, der sowas Schlimmes getan hat, was nicht stimmt. Und du wirst isoliert und so, das ist die ganze Strategie des Teufels, ja. Der macht das Leben fertig und kaputt, zerstört die Seelen, zerstört Beziehungen. Das ist diese ätzende Sünde und der Teufel ist dahinter und der versucht und lockt und so. Aber die Rechnung war ohne Jesus gemacht. Er hat verloren. Wir dürfen uns an Jesus wenden. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe ein Problem, ich habe eine Not. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe gesündigt, das wird mir gerade nochmal so richtig deutlich. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Er hat sein Leben für dich gegeben, geschenkt, geopfert, das Lamm. Und er möchte so gerne den Teufel vertreiben aus deinem Leben. Und er kann es. Aber da uns der freie Wille gegeben ist, wird das nicht ohne dich tun. Du musst sagen, ich brauche es. Ich brauche Hilfe. Jesus, hilf mir. Ich beuge mich vor dir. Ich beuge mich vor dir. Ich möchte Mathieu schon mal bitten oder Lobpreisteam, dass ihr nach vorne kommt. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, ich möchte, dass wir jetzt noch mal gemeinsam das Lied singen, Löwe und Lamm. Und ich glaube, dass, also Jesus will immer Gutes tun, aber heute habe ich so den Impuls, dass er heute nochmal besonders Menschen berühren will. Und ich möchte, während wir jetzt alle aufstehen, möchte ich einladen dazu, hier nach vorne zu kommen, wer sagt, ich brauche heute Jesus. Ich brauche den Löwen, der den Feind aus meinem Leben vertreibt. Ich brauche das Lamm, das Blut Jesu, das meine Krankheit heilt. oder was auch immer in dir ist, wo du sagst, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn und ich will ihn. Dann wollen wir jetzt, während wir das Lied jetzt gleich singen, sagen, dann trau dich und komm nach vorne. Ist jetzt total unwichtig, was andere denken darüber. Und dann wollen wir als Älteste, als Mitglieder vom Seelsorgeteam, wollen wir für euch beten, wollen den Segen Gottes für euer Herz erbitten, dass es getröstet wird, dass ihr vielleicht Sünden bekennen könnt, die euch plagen und so mit dem Feind so richtig einen reinhauen und davon frei werden. Wenn du sagst, ich habe da eine Not finanzieller Art, Arbeitsplatz, ganz egal, wenn du sagst, ich möchte jetzt Jesus begegnen und ich möchte seine Hilfe, das ist alles, worum es geht, dann lade ich ein, dass du jetzt schon direkt, während wir singen, nach vorne kommst, so direkt, das macht den Aufruf nicht nachher dann nochmal, sondern jetzt direkt. Wir haben noch so 10 Minuten und dass wir als Gemeinde jetzt nochmal wieder weitermachen in dem Gottesdienst, der die ganze Zeit läuft, im Thronsaal Gottes. Jetzt klicken wir uns wieder ein und machen wieder mit und ehren Jesus und feiern ihn. Und alle, die sagen, ich brauche eine Berührung von Jesus, kommt bitte nach vorne, wir beten für euch, wir legen euch Hände auf, wir segnen euch, salben vielleicht mit Öl, so wie der Geist uns leitet und wollen erleben, dass Jesus sich heute Morgen hier verherrlicht in deinem Leben. Amen. Amen.